Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Zuerst geht es um eine Beziehungskiste. Oder vielmehr eine Kistenbeziehung. Jasmin liebt Vito, Vito liebt Jasmin. Doch seine Liebe ist eher eine Inbesitznahme. Das merkt Jasmin schon mit 14. Als sie Vito viele Jahre später wieder trifft, lässt sie dennoch ihr aufgeräumtes Leben für ihn stehen. Der zweite Roman der Autorin Denise Ode geht der Frage nach, wie Frauen in Dinge hineingeraten, die ihnen wirklich nicht gut tun und warum eine ganze Gesellschaft daran Anteil hat. Katharina Teutsch über »Ich stelle mich schlafend«.
Der Tod einer schönen Frau ist fraglos das poetischste Motiv, das es gibt, schwärmte der Schauerprofi Edgar Allan Poe einmal. Die Frankfurter Autorin Denise Ode, die mit ihrem Arbeiterklassenroman Streulicht Begeisterung ausgelöst hat, widmet sich in ihrem neuen Roman der Frage, auf welchem gesellschaftlichen Konsens sich diese weibliche Opferästhetik tradiert. Odes Hauptfiguren heißen Jasmin und Vito. Die beiden leben in der gleichen Hochhaussiedlung. Sie verknallen sich ineinander, werden mit 13 ein Paar. Aber dann kommt alles anders, als es könnte. Die Gründe dafür gehen zurück bis zu Jasmins Zeugung, die wohl uneinvernehmlich war. Der Vater glänzt seitdem durch Abwesenheit, die Mutter durch einen Putzwimmel, den sie an ihre Tochter weitergibt. Auch diese beschäftigt sich bald lieber mit ihrem Staubwedel als mit der Frage, wer eigentlich so viel Staub aufwirbelt in ihrem Leben. Im Nachhinein wird vieles klar, nachdem Jases beste Freundin beim Trampen ermordet wurde, nachdem Jase in eine toxische Beziehung gerät und nachdem das Haus, in dem sie aufgewachsen ist, durch eine Gasexplosion dem Erdboden gleichgemacht wird. Also zurück auf Los.
Jasmin war aus einem Willensbruch gezeugt. Eine Bibel wurde zur Entschuldigung überreicht. Eine Heirat täuschte darüber hinweg.
Es gibt einen zweiten Initialmoment. Durch ihn erklärt sich der Titel des Romans »Ich stelle mich schlafend«. In der Wohnsiedlung gibt es eine junge Frau, Lydia, bei der die Hochhauskinder gelegentlich Rat suchen oder übernachten. Doch eines Tages schleicht sich Lydias neuer Freund ins Bett, in dem auch Jasmin schläft. Obwohl Lydia ihn ermahnt, lässt der Freund nicht ab von ihr. So wird Jasmin Zeugin eines Geschlechtsakts, den man verharmlosend Frauenbezwingungsritual nennen kann.
Sie hörte, wie sie aufgab. Zweimal noch sprach sie in das Fleisch seiner Lippen. Das Kind. Sein auf dem ihren ausgestreckter Körper aber erstickte jeden weiteren Widerstand. Er war nicht schwer, nicht groß auch. Aus Sicht einer Erwachsenen war er ein Hänfling, mager, unfähig an Gewicht zuzunehmen. Die Schulterblätter standen spitz hervor. Seine Größe entsprang seiner Überredungskunst.
Denise Ode baut viele solcher Momente in die durch Rückblenden erzählte Biografie von Jasmin ein. Schon im Kindergarten gibt es Szenen männlicher Übergriffigkeit. Und als Jasmin älter wird, wird auch sie das Muster vieler Frauen übernehmen. Jemanden zu begehren, der einen nicht wirklich respektiert, weil man gelernt hat, genau das für Liebe zu halten. Dreh- und Angelpunkt dieser Arbeitshypothese ist die Beziehung zwischen Jasmin und Vito, der sich in der Wohnung seiner alleinerziehenden Mutter verbarrikadiert.
Die meiste Zeit verbrachte er vor dem Rechner, trank Mixery und chattete oder durchforstete das noch junge Internet auf der Suche nach seltenen Musikstücken, während Jase darauf wartete, dass er sich ihr zuwenden würde.
Seine Pupillen waren nämlich von magischer Schwärze.
Sie meinte, in seine schwarzen Teller zu fallen, wie in ein schwarzes Loch.
Die Iris derselben Augen waren für Jasmin
aus flüssigem Waldhonig.
Als sie ihre Waldhonigliebe mit Mitte 30 wieder trifft, ist sie sofort dahin. Sie verlässt ihren Lebensgefährten Hermann, um sich von Vito ein zweites Mal erniedrigen zu lassen. Leider hat dieses Buch nicht die richtige Form für sein Anliegen gefunden. Die toxische Männlichkeit Vitos wird durch die dargebotenen Anekdoten wenig greifbar. Ja, er klaut Fahrräder und daddelt auf dem Rechner. Das macht aber noch keinen Psychopathen aus einer Romanfigur. Ebenso wenig greifbar wird die Kaufhofbuchhalterin Jasmin. Der Roman bietet stattdessen ein Kuddelmuddel aus Andeutungen, verstolperten Metaphern und kolportagehaften Formulierungen.
Sie wollte jemanden, der ihr ähnlich sei. Sie konnte nicht wissen, dass sein Geheimnis ein anderes war.
Im letzten Drittel des Romans werden wahllos Szenarien ersonnen, bei denen die Protagonistin, wie ihre Schulfreundin, Opfer eines Sexualverbrechens hätte werden können.
Immaculatas Gesicht erschien wieder vor Jasmins innerem Auge. Ihres und das vieler anderer, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten gesucht worden waren. Man hatte meistens ihr Passfoto genommen.
Vor 4 Jahren erinnerte die amerikanische Feministin Rebecca Solnit in ihrem Memoir auch an Edgar Allan Poe. An dem Mythos, dass nur eine tote Frau eine reizvolle Frau sei, hätte sich auch im 21. Jahrhundert nicht allzu viel geändert, schrieb Solnit. Denkt man an die ritualisierten Warnungen vor Triebtätern oder an die filmästhetische Ausbeutung des Frauenmords von Hitchcock bis Tarantino und liest dazu noch die aktuellen Statistiken über Femizide, wird einem schlecht. Der rätselhafte Roberto Bolaño hatte in seinem Meisterwerk 2666 all diesen Frauen durch das bloße Aneinanderreihen ihrer Namen und Lebensläufe ein Denkmal gesetzt. Denise Odes Roman bleibt hier sprachlich und formal auf der Strecke.
Katharina Teutsch über den Roman von Denise Ode, Ich stelle mich schlafend, Surkamp Verlag, 248 Seiten, 25 €.